Das ist so eine gute Nachricht, dass Gott sie liebt, so wie sie sind, bei ihrem jetzigen Abschnitt ihrer Lebensreise. Ja, er möchte, dass sie sich noch bessern. Aber liebe Freunde, er sieht immer nur das Beste in ihnen. Er ist für sie. Er steht auf ihrer Seite. Er begünstigt sie. Er liebt sie. Er vergibt ihnen. Wenn Gott sie sieht, dann ist es so, wie wenn ein perfekter Vater oder eine perfekte Mutter ihr Kind anschaut. Einige mögen einwenden, Bobby, ich bin schon ziemlich alt. Gott ist sehr alt. Gott ist viel älter als Sie. Er ist das Älteste, was es gibt. Und Sie dürfen wissen, er schaut Sie mit Augen der Liebe an. Ich möchte mit einem alten Freund beginnen, Joseph Campbell, einem Literaturprofessor, der inzwischen verstorben ist. Sehr berühmt. Ich erwähne ihn häufig und dies wird nicht das letzte Mal sein. Er ist besonders bekannt dafür, dass er in vielen großen Geschichten, den großen Mythen und Epen, und das gilt auch für einige moderne Filme, die sogenannte Heldenreise hervorgehoben hat. Vielleicht kennen Sie einige bekannte Geschichtenerzähler, die Joseph Campbells Heldenreise lieben. Zum Beispiel der Drehbuchautor Dan Harmon, der die Serien Community und Rick and Morty geschaffen hat. Andere Filmemacher, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben, sind George Lucas und J.J. Abrams. All diese Geschichtenerzähler folgen diesem Muster der Heldenreise, bei dem der Held aus seinem vertrauten Umfeld herausgerissen wird. Dann begibt er sich mit Gefährten auf eine Reise, stirbt fast und kehrt als veränderte Person zurück nach Hause. Bei jeder Heldengeschichte gibt es zwei Schlüsselpersonen. Natürlich gibt es den Helden, aber die zweite Person ist ein weiser Ratgeber. Der spielt bei jeder Heldenreise eine entscheidende Rolle, ein Ratgeber, ein Reiseführer. Diese weise Person steht dem Helden zur Seite, damit er seinen Weg findet und ihn ehrenvoll bestreiten kann. Er zeigt ihm, wie er es richtig machen kann, wie er die Aufgabe erfüllen kann, zu der er berufen ist. Ich möchte über die Wichtigkeit von christlicher Leitung sprechen. Jesus stellt das so dar, dass christliche Leitung eher die Rolle des Ratgebers hat als die des Helden. Wir leben in einer Welt voller Helden. Jeder will ein Held sein. Jeder will für irgendeine Sache kämpfen. Jeder sucht nach irgendetwas, wofür er leben kann. Und zu Recht! Wir alle wollen einen Lebenssinn haben. Aber man muss nur bei Instagram reinschauen, dann findet man eine lange Liste von Helden. Menschen, die irgendetwas tun und das, was sie erreicht haben, zur Schau stellen. Aber wenn das nun nicht der beste Weg ist, um ein Held zu sein, könnte echtes Heldentum etwas Paradoxes an sich haben? Nämlich, dass die meisten Schurken damit beginnen, ein Held sein zu wollen, wohingegen die meisten Helden damit anfangen, ein Ratgeber sein zu wollen. Das ist die Behauptung, die ich heute aufstellen möchte. Um wie Jesus zu leiten, müssen wir nicht nur auf ein Ziel ausgerichtet sein, sondern den Wunsch haben, andere Menschen anzuleiten und in sie zu investieren. Ziele sind wichtig, Vision ist wichtig, all das ist sehr wichtig, doch das Allerwichtigste kann ein anderer Mensch sein. Ein Mensch, den man trösten, leiten und anleiten soll. Das kann die Hauptaufgabe sein. Vielleicht haben Sie schon vom Heiligen Georg gehört. Ich selbst weiß eigentlich gar nicht so viel über den Heiligen Georg. Ich hätte das wirklich noch besser recherchieren sollen. Ich glaube, er ist der Schutzheilige Englands. Jedenfalls ist er berühmt dafür, einen Drachen getötet zu haben. Nicht wirklich, natürlich. Ich glaube nicht, dass es im 3. Jahrhundert echte Drachen gab. Jedenfalls wird über den Heiligen Georg die Sage erzählt, dass er einen Drachen getötet hat, einen bösen Drachen, der auf Gold aus war und Dorfbewohner umgebracht hat oder dergleichen. Nachdem Georg den Drachen tötet, wird er als großer Held gefeiert. Er ist ein eindrucksvoller Heiliger. Nun, es gibt noch eine zweite Geschichte über den Heiligen Georg, die weniger bekannt ist. Sie ist auch bloß eine Sage, aber es wird erzählt, nachdem der Heilige Georg den Drachen getötet hat und alle Anerkennung geerntet hat, alle Auszeichnungen, die ganze Aufmerksamkeit, das Geld und Lob, wird ihm langweilig. Er sagt sich, das mit dem Drachen, das war schon eine tolle Sache. Ich brauche einen weiteren Drachen, den ich besiegen kann. Er steigt auf sein Pferd ohne Furcht und Tadel und sucht nach einem weiteren Drachen, den er besiegen kann. Nur findet er keinen. Stattdessen tötet er schließlich einen Löwen oder Bären. Er rettet eine Jungfrau in Nöten, ein Dorf vor dieser oder jener Bedrohung. Er tötet Löwen und Bären, bis keine Löwen und Bären mehr übrig sind. Da es keine größeren Raubtiere mehr gibt, fängt er an, Wölfe und Schlangen und kleine Viecher zu töten, die Menschen schaden können und die man vielleicht lieber töten sollte. Als die ebenfalls alle ausgerottet sind, fängt er an, Hasen und Mäuse und kleine Ratten und Vögel zu töten. Schließlich, als sie alle ausgerottet sind, so heißt es in der Geschichte, steht der heilige Georg allein auf einem Hügel und schwingt sein Schwert gegen nichts. Von dieser apokryphen Geschichte gibt es etwas zu lernen. Einige Menschen, die einen Drachen getötet haben, brauchen Drachen zum Töten. Es gibt ein altes Sprichwort: Wer Monster tötet, muss aufpassen, dass er dabei nicht selbst zu einem Monster wird. Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der Menschen wie besessen davon sind, bestimmte Drachen zu töten. Jeder will irgendein Anliegen verfechten. An sich ist das ja auch gut. Es gibt viele, viele Anliegen, für die gekämpft werden müsste. Doch häufig, wenn wir uns bewaffnen, wenn wir entsichern und laden, wenn wir unsere Rüstung anlegen, wenn wir uns für den Kampf bereit machen, wenn wir für ein Anliegen kämpfen, dann vergessen wir, dass unser Auftrag als Nachfolger Jesu in erster Linie andere Menschen sind, nicht ein bestimmtes Programm. Wir sind dazu berufen, anderen zu helfen, mehr als dass wir dazu berufen sind, ein Anliegen zu verfechten, weil uns irgendwas in der Welt ärgert. Ich habe schon millionenfach Menschen gesehen, die unbedingt der Held sein wollen, obwohl sie eigentlich zum Ratgeber berufen sind. Und zu viele dieser Helden werden zu Schurken. Sie sprechen immer von Helden und Ratgebern, Bobby. Was genau meinen Sie damit? Hier einige Beispiele und Geschichten von Helden und Ratgebern. Die beste Geschichte, die abgesehen von der Bibel je erzählt worden ist, das ist ein Fakt, keine bloße Meinung, ist Les Miserables. Les Miserables ist die beste Geschichte aller Zeiten. Ich liebe sie so sehr. In Les Miserables gibt es zwei Schlüsselfiguren. Es gibt Inspektor Javert, der Schurke, und dann die Hauptfigur Jean Valjean. Und wenn man die Geschichte liest, ich garantiere Ihnen, Inspektor Javert hält sich für den Helden der Geschichte. Der Schurke glaubt ohne den geringsten Zweifel, dass er der Held ist. Er befreit die Welt doch von Kriminellen. Ich garantiere Ihnen auch, der wirkliche Held Jean Valjean hält sich selbst nicht für einen Helden. Er hält sich selbst bloß für einen Ratgeber seiner adoptierten Tochter. Und indem er die Rolle des Ratgebers erfüllt, wird er zum Helden. Das ist ja das Paradoxe. Es ist immer der Ratgeber, der zum Helden wird, und es sind immer die sogenannten Helden, die häufig zum Schurken werden. Überlegen Sie mal in Ihrem eigenen Leben. Die großen Helden, die wir in unserem Leben haben, das sind keine Personen, die zum Ziel hatten, Helden zu werden. Häufig sind es noch nicht mal Personen, die ein bestimmtes Anliegen verfechten wollten. Vielmehr sind es Personen, die ihre Mitmenschen ermutigen und lieben wollten. Sie wollten einem Nachbarn auf die Beine helfen. Sie wollten jemandem bei etwas hindurchhelfen, also trommelten sie eine Gruppe Menschen zusammen und brachten etwas in Bewegung. Es gab also schon ein Anliegen, aber das Augenmerk lag nicht auf dem Anliegen, sondern auf Menschen. In Der Soldat James Ryan wird der Held von Tom Hanks gespielt. Er ist der Ratgeber. In Good Will Hunting ist es Robin Williams, der zum Held wird, weil er Matt Damon zur Seite steht. In Pinocchio, wer ist da der Held? Die sprechende Grille. Die sprechende Grille ist ganz bestimmt der Held in Pinocchio. Und wenn Sie nicht meinen, dass Rafiki die beste Figur in Der König der Löwen ist, dann können wir nicht länger befreundet sein. Rafiki ist die beste Figur. Er ist der Held. Er ist der Held. So oft verkennen wir, dass die Menschen, die am meisten in der Welt bewirken, die Menschen sind, die am meisten bei anderen Menschen bewirken. Es sind Menschen, die in andere Menschen investieren. Das bringt uns zu unserem heutigen Bibelabschnitt. Bevor wir zum Buch der Könige kommen, möchte ich Ihr Denken ändern, weg von ich brauche ein Anliegen oder ich muss ein Held sein, hin zu ich muss jemandem zur Seite stehen. Ich muss weniger wie der König der Löwen sein und mehr wie Rafiki. Ich muss weniger wie Inspektor Javert sein und mehr wie Jean Valjean. Ziel meines Lebens sollte sein, andere Menschen zu ermutigen, statt in mein Ego verliebt zu sein. Das Buch der Könige, daraus stammt der Bibelabschnitt, den Hannah schon vorgelesen hat. Das Buch der Könige ist eigentlich ein einziges Buch. Ja, in der Bibel haben wir 1. und 2. Könige. Aber das liegt daran, dass es früher den Rücken der alten Rabbis strapazierte, wenn sie das ganze Buch Könige in einer riesigen Schriftrolle zusammenrollten und es zurück oben aufs Regal stellten. Also teilten sie das Buch in zwei Schriftrollen auf. Deshalb haben wir heute 1. und 2. Könige. Das Buch der Könige beginnt mit einer Geschichte über den großen König David auf seinem Sterbebett. Er liegt dort und versucht noch zu regeln, was nach ihm in seiner Welt passieren wird. Diese Eingangsszene ist ganz ähnlich wie eine Geschichte, die mit dem Tod von König Arthur beginnt. Da ist dieser episch große König, der alles in Gang gesetzt hat, und jetzt fragt man sich, was nach ihm geschieht. Im Buch der Könige sieht man, wie Gottes Reich sich auflöst, die Dinge zerfallen. Das Königreich Israel spaltet sich in ein Nordreich und ein Südreich auf. Es gibt eine Reihe Könige und Königinnen, und Israel fällt immer wieder in die gleichen Fallen: Götzendienst und Missachtung der Armen. Aufgrund dessen werden viele Propheten aktiv und prophezeien gegen die Könige und Königinnen Israels und Judas. Die beiden berühmtesten sind Elia und Elisa. Sagen Sie mal alle Elia. Elisa. Das sind zwei unterschiedliche Propheten. Elisa ist der Jüngere, Elia ist der Ältere. Elias Geschichte fängt mit Elia als Held an. Er ist ein junger Kerl, der sich über Ahab aufregt. Er hat ein Anliegen. Es ist doch tatsächlich eine gute Sache, für die er da mit aller Kraft kämpft. Er prangert nämlich Ahab und Isebel wegen ihrer falschen Götter an, die Götter Asherah und Baal. Wer beim Lesen über diesen Götzendienst denkt, wo liegt denn das große Problem? Das ist doch bloß eine andere Religion. Der sollte es nochmal überdenken. Denn die Anbetungspraktiken für Baal und Asherah beinhalten fast auch immer Kinderopferungen, neben anderen schrecklichen Dingen. Es ist also nicht bloß eine Frage bizarrer Anbetung, sondern es ist das ganze Schreckliche, der Mord, die Folter, das damit einherging. Es war eine völlige Abkehr von Gottes perfekter göttlicher Ordnung für sein Reich. So fordert Elia Isebel heraus. Isebel ist die böse Königin des bösen Königs. Sie schart all die Propheten Baals um sich. Ich stelle mir das fast so vor wie ein Duell zwischen Zauberern. Kennen Sie den alten Disney-Film Die Hexe und der Zauberer? Merlin hat da ein Duell mit der bösen Hexe. Es gibt da also so etwas wie ein Zauberer-Duell, wo der gute Prophet gegen die bösen Propheten antritt. 950 Propheten. Die Herausforderung lautet: Wer kann das Feuer mit einem bloßen Gebet anzünden? Die 950 Propheten Baals sind zuerst dran. Sie bauen einen Altar mit trockenen Ästen und einem Opfer und den ganzen Tag lang beten sie inbrünstig. Elia zieht sie dabei auf. Wo sind denn nun eure Götter? Wo sind sie? Warum antworten sie nicht? Die Propheten fangen an, sich absichtlich zu verletzen und solche Dinge. Elia meint, vielleicht sind die Götter ja gerade Mittagessen. Nichts passiert. Dann ist Elia schließlich dran, der große heroische Moment. Er nimmt die Sache in die Hand, spricht ein Gebet. Vorher lässt er das Opfer und die Äste noch mit Wasser überschütten, damit jeder weiß, dass er hier keine Tricks macht. Dann kommt eine riesige Feuerflamme und verbrennt den ganzen Altar. Das ist eine erstaunliche Demonstration der Macht von Yahweh, dem Gott Israels. Der Mob von Israeliten, der diesem Spektakel den ganzen Tag lang zugeschaut hat, greift daraufhin sofort zu Schwertern und Heugabeln und tötet die falschen Propheten bis auf den letzten Mann. 950 Männer. Als das geschieht, sagt Isebel, Elia wird sterben. Und Elia nimmt die Beine in die Hand und flieht. Er läuft bis zum Sinai. Ich glaube, das ist das einzige andere Mal, dass der Sinai im Alten Testament erwähnt wird. Und während er da ist, bläst er Trübsal. Warum bläst er Trübsal? Er bläst Trübsal, weil erstens all seine Freunde tot sind. Isebel hat bereits all die anderen Propheten Jahwes umbringen lassen. Und zweitens, er hat zwar quasi den Drachen niedergestreckt, aber nicht wirklich. Im Geschäftswesen würde man sagen, er hat keine messbare Auswirkung erzeugt. Er hat keinen Unterschied bewirkt. Die falschen Propheten sind zwar alle tot, aber sie werden im Handumdrehen durch 950 andere ersetzt, die gerne ein saftiges Gehalt bekommen. Alles ist im Grunde gleich geblieben, nur dass jetzt sein Leben in Gefahr ist. Und dann gibt es eine berühmte Geschichte, wo ein Engel kommt und sagt, Elia, der Herr kommt, steh auf. Dann passieren drei Dinge in Folge. Erst bläst ein starker Wind, aber in der Bibel steht, dass der Herr nicht im Wind war. Dann gibt es ein großes Erdbeben, aber der Herr ist auch nicht im Erdbeben. Dann kommt ein großes Feuer, vielleicht ein großes Wirbelfeuer, ähnlich dem, das den Altar verbrannt hat. Doch auch in dem Feuer ist der Herr nicht. Dann kommt der Herr in einem Flüstern. Und durch dieses Flüstern hört Elia vom Herrn. Wer schon sein ganzes Leben in Gottesdienste geht, hat diese Geschichte bestimmt schon mal gehört. Für uns heute lautet die offensichtliche Moral der Geschichte, wir sollten aufs leise Flüstern Gottes hören, statt auf den ganzen Lärm in der Welt. Doch was wir oft vergessen ist, was Gott Elia in dem Flüstern gesagt hat. Haben Sie schon mal eine Predigt darüber gehört? Erinnern Sie sich? Okay, das Folgende ist bloß Bobbys Auslegung dieser Passage, okay? Gott sagt Elia, dass er hingehen und Elisa zu seinem Nachfolger salben soll. Auf unser heutiges Thema bezogen würde ich das so auslegen. Gott sagt Elia im Grunde, hör auf, den Helden zu spielen und sei lieber ein Ratgeber. Hör auf, Trübsal zu blasen und dich mies zu fühlen, weil du deinen heldenhaften Auftritt hattest, sich aber nichts verändert hat. Jetzt ist es Zeit, dass du dich in einen Menschen investierst. In Elisa. Er wartet auf dich. Ist es nicht erstaunlich, nebenbei bemerkt, wenn man sich selbst bemitleidet, wenn man sich am Ende fühlt, wenn man im Trott ist, wenn man festhängt, sich dann aber entschließt, nicht mehr von sich selbst vereinnahmt zu sein, sondern jemand anderem zu helfen, einem Kind, einem Senioren, jemandem in Not. Wenn man jemandem als Mentor dient, ist es nicht erstaunlich, wie einen das aus dem eigenen Trott bringt? Wenn man jemand anderen aufbaut, baut man sich dadurch selbst auf. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Wenn man andere Menschen ermutigt, fühlt man sich selbst ermutigt. Wenn man für andere Menschen dankbar ist und ihnen sagt, dass man für sie dankbar ist, fühlt man sich selbst glücklicher. Das hat das Leben so an sich. Wenn wir uns statt eines Programmes einem anderen Menschen widmen, ändert sich etwas in uns. Das liegt daran, dass wir für Menschen geschaffen sind, nicht für Programme. Menschen, nicht Programme. Personen sind wichtiger als Dinge. Kultur ist wichtiger als Vision. Es kommt auf die Person an, die uns heute braucht. Jemand braucht uns heute. Jemand braucht Sie heute. Jemand braucht Ihr Gebet. Jemand braucht Ihre Ermutigung. Jemand braucht Ihre Stimme. Hören Sie auf den Herrn. Wenn Gott zu uns in einem Flüstern spricht, dann weist er uns häufig zu einer anderen Person, nicht zu einer Sache. Genau das tat er bei Elia. Elia zieht los und sucht Elisa auf, der noch sehr jung ist. Er hat 12 Ochsen. Die Ochsen sind sozusagen sein Lebensersparnis. Elia legt seinen Mantel um Elisas Schultern. Er sagt nichts. Dann nimmt er seinen Mantel wieder und kehrt um. Elisa weiß sofort, was das bedeutet. Es bedeutet, dass Elia ihn dazu berufen hat, sein Jünger zu werden. Also läuft er schnell ins Haus und sagt seinen Eltern, dass er von nun an dem großen Propheten nachfolgt. Dann nimmt er diese 12 Ochsen, die sehr wertvoll sind, und tötet sie alle. Er benutzt ihr hölzernes Joch als Feuerholz und er gibt in der ganzen Nachbarschaft leckere Steaks aus. Stellen Sie sich vor, ein Prophet käme zu Ihrem Haus und sagt, komm und folge mir nach. Und Sie erwidern, Moment noch, ich löse meine Lebensversicherung auf, kaufe einen Haufen Rindfleisch und grille für die Nachbarn, dann komme ich. Das ist im Grunde das, was hier passiert. Elisa hat alle Sicherheit der Welt. Er ist gut fürs Leben ausgerüstet, aber er verzichtet. Wünschten Sie sich nicht auch, es gäbe in unserer Welt ein bisschen mehr davon? Ich selbst habe auch einen Rentenplan. Ich glaube an finanzielle Verantwortlichkeit. Aber ist es nicht tragisch, wenn Sicherheit alles ist, wofür wir leben? Gott beruft uns, für Menschen zu leben. Von nun an kleben Elia und Elisa aneinander wie siamesische Zwillinge, wie ein Rabbi und ein Jünger. Das bringt uns zu dem Höhepunkt der Geschichte, wo die beiden sich voneinander trennen müssen. Weil Elia in den Himmel fährt. Der bekannte Streitwagen aus Feuer in der Geschichte von Elia und Elisa ist dazu da, die beiden voneinander zu trennen. Der Feuerwagen bringt Elia nicht in den Himmel. Ich war überrascht, dass ich kein Bildmaterial finden konnte, wo das korrekt dargestellt wird. Alle scheinen zu glauben, dass es der Feuerwagen ist, der Elia in den Himmel bringt. Das tut er nicht. Der Feuerwagen ist Gott selbst und der Zweck des Feuerwagens ist, Elia und Elisa voneinander zu trennen, weil sie so eng miteinander verbunden sind, wie ein Rabbi und ein Jünger. Nachdem der Feuerwagen die beiden voneinander getrennt hat, ist es ein Wirbelwind, der Elia in den Himmel trägt. Direkt vor diesem Ereignis fragt Elia Elisa, was möchtest du von mir? Er antwortet, ich möchte das Doppelte deines Geistes. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach. Es ist ein sehr bedeutungsschwangeres Wort. Ruach ist der Atem, den Gott in Adam und Eva geatmet hat, um sie aus Ton zum Leben zu erwecken. Ruach ist das Letzte, was man ausatmet, wenn man stirbt. Der Ruach. Es ist das Leben, das in einem wohnt. Elia war als leidenschaftlicher Prophet bekannt. Im Grunde sagt Elisa, ich möchte ein Doppeltes davon. Ich möchte doppelte Leidenschaft, doppelte Kraft, ein doppeltes Leben, ein Doppeltes von allem, was du hast. Elia denkt darüber nach und sagt, das, worum du mich da bittest, steht nicht in meiner Macht. Er sagt weiter, ich sag dir was, wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Dann trennt der Feuerwagen die beiden voneinander und ein Wirbelwind nimmt Elia in den Himmel mit. Während das geschieht, ruft Elisa mit lauter Stimme, mein Vater, mein Vater! Das zeigt einmal mehr, wie viel Elia ihm bedeutet hat. Nachdem der Himmel sich wieder erhellt hat, fällt der Umhang, der Mantel, den Elia vor Jahren um Elisas Schultern gelegt hatte, der fällt vom Himmel. Er fällt Elisa zu Füßen. Der hebt ihn auf und legt ihn sich um. Er bekam übrigens tatsächlich ein Doppeltes von Elias Geist. In der Bibel vollbringt Elia 7 große Wunder, aber Elisa vollbringt 14. Ist das nicht großartig? Das ist das Größte, was Elia in seinem Dienst erreicht hat. Er hat viel Großes erreicht, aber das Größte war Elisa. Lassen Sie das mal kurz sacken. Die größte Sache, die jemanden zu einem Helden macht, ist die Frage, wie gut er einem anderen Menschen zur Seite steht. In unseren Geschichten und unseren Filmen ist das zwar nicht immer der Fall, aber im echten Leben sind die größten Helden die Ratgeber. Und die größten Schurken sind die Helden. Das soll heißen, diejenigen, die unbedingt ein großer Held sein wollen, werden oft zum Schlimmsten, was es gibt. Wie der heilige Georg, der allein auf einem Hügel sein Schwert gegen nichts schwang. Die größten Helden, diejenigen, die im Leben anderer wirklich etwas bewirken, die spielen sich nie als Held auf. Sie wollen jemandem bloß zur Seite stehen. Sie wollen vielleicht einer einzigen Person zur Seite stehen, aber das macht den großen Unterschied. Dieses Muster von Elia und Elisa wird dann übrigens zu dem Muster dafür, wie man andere Menschen zu Nachfolgern Jesu macht. Ich möchte Sie was fragen. Wenn Sie schon lange Christ sind, wenn Sie schon lange an unseren Gottesdiensten teilnehmen, dann wissen Sie, was ein Jünger ist. Ein Jünger ist nicht bloß jemand, der Jesus als Herrn und Retter anerkennt. Ein Jünger ist ein Schüler. Ein Jünger hat zum Ziel, wie sein Rabbi zu werden. Da stellt sich die Frage, kann man Christ sein, ohne ein Jünger zu sein? Ich weiß die Antwort auf diese Frage nicht. Ehrlich nicht, ich weiß es nicht. Ich will hier niemandem Angst machen, aber ich weiß, dass ein Jünger einen Mentor haben muss. Er braucht einen Lehrer. Man kann kein Jünger sein, ohne einen Rabbi zu haben. Als Jesus auftaucht und der Rabbi seiner Jünger wird, geschieht das in einer Zeit, in der die Juden neu die Frage danach stellen, was ist ein Tempel? Ich möchte auch Sie das fragen, was ist ein Tempel? Zur Zeit Jesu war die Antwort zunächst offensichtlich. Ein Tempel ist ein Haus Gottes. Es ist ein Gebäude, das einem Gott geweiht ist oder wo Gott selbst wohnt. Die Nichtjuden hatten einen Tempel für Artemis und einen anderen Tempel für Jupiter. Neptun hatte einen Tempel, Merkur hatte einen Tempel und der jüdische Gott hatte einen Tempel. Jahwe hatte einen Tempel in Jerusalem. Ein Tempel war ein Gebäude, wo Gott zu finden war. Doch die Antwort auf diese Frage ändert sich nach der Himmelfahrt von Jesus, als der Heilige Geist den Tempel verließ und zu Pfingsten in die frühen Christen einzog. Von nun an war ein Tempel einfach der Ort, wo Gott wohnte. Und zu Pfingsten hat Gott eine neue Adresse bekommen. Die Frage änderte sich also nicht, was ist ein Tempel, sondern wer ist ein Tempel? Wer ist ein Tempel? Nun, Sie sind es. Ich bin es. Ist ein kranker Mensch ein Tempel? Das möchte ich Sie fragen. Ist ein kranker Mensch ein Tempel? Und was ist mit einem kleinen Kind, ein 3- oder 4-jähriges Kind? Ist es ein Tempel? Was ist mit einem Baby? Ist ein Baby ein Tempel? Das heißt, dieselbe Kraft, die in der Person steckt, die Sie am liebsten haben, steckt auch in Ihnen. Andersherum, die Kraft, die in Ihnen steckt, steckt auch in einem Nachfolger Jesu, den Sie nicht so gern haben. Darauf will ich hinaus. Jeder einzelne Mensch, dem Sie begegnen, die Grenze seines Potenzials ist die Grenze von Gott selbst. Und der Graben zwischen der Person und Gottes Potenzial kann häufig nur dadurch überbrückt werden, dass jemand sie belehrt. Wer hilft ihr? Wer steht ihr zur Seite? Es gibt jemanden auf dieser Welt, der sie braucht. Wir brauchen nicht noch mehr Helden. Wir brauchen Ratgeber. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen mit Anliegen. Wir brauchen Menschen, die anderen zur Seite stehen. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen mit einem Plan oder mit einem Programm. Wir brauchen keinen anderen mit noch irgendetwas. Wir brauchen Ratgeber. Wir brauchen Sie. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wer andere so anleiten will wie Jesus, der ist nicht aufs Heldentum aus, nicht auf Denkmäler. Es geht ihm nicht um sich selbst, sondern darum, anderen zu dienen und andere dort zu lieben, wo sie sind. Ich will mit Folgendem schließen. Es ist interessant, denn als Kirche haben wir vor ungefähr 3 Jahren so richtig die Kurve gekriegt. Letztes Jahr war vom Standpunkt unserer Arbeit aus betrachtet ein großes Jahr für uns. Allein letztes Jahr hat sich unser Publikum fast verdreifacht. Das hat viel mit der Corona-Pandemie in der Welt zu tun. Doch die Sache, die wir als Kirchengemeinde feiern, ist nicht so sehr unser Wachstum. Was wir feiern, ist das, was uns dorthin gebracht hat, auf diese Weise wachsen zu können, nämlich das erstaunliche Team von Menschen, die andere Menschen lieben. Das ist nicht etwas, was ich geschaffen habe. Es ist etwas, was Gott geschaffen hat. Es ist möglich geworden, weil wir die richtigen Menschen haben. Deshalb ist ein besonders großer Meilenstein für uns eine Auszeichnung, die wir bekommen haben, nämlich als bester christlicher Arbeitsplatz. Die Angestellten christlicher Organisationen beantworten anonym viele Fragen zur Leitung, die Bezahlung und Behandlung der Angestellten und darüber, wie es einem als Mitarbeiter in der Organisation ergeht. Das wird dann entsprechend ausgewertet und dadurch haben wir nun diese Auszeichnung erhalten. Der beste christliche Arbeitsplatz. Da die Befragung, wie gesagt, anonym stattfindet, bedeutet das, die Menschen in unserer Kirche lieben unsere Arbeit. Das, wobei wir am höchsten gepunktet haben, ist bei der Aussage, ich liebe die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ist das nicht großartig? Sehen Sie, das ist ein ganz großer Erfolg, etwas richtig Gutes, was wir erreicht haben. Unsere Publikumszahl wird schwanken, aber dieser echte Erfolg kann uns überall hinbringen. Ich will mit dem Folgenden schließen. Das habe ich eben schon mal gesagt, ich weiß, aber ich bin immer noch bei meinem Schlusspunkt. Wie man es auch dreht und wendet, wer wie Jesus leiten will, dem müssen Menschen wichtiger sein als Sachen. Eine Sache mag sehr wichtig sein, aber der Mensch ist noch wichtiger. Die Personen müssen wichtiger sein als die Programme. Für diejenigen, die bei Hour of Power engagiert sind, mag vielleicht komisch klingen, weil, Hannah, kannst du mir mal einen dieser Hefter reichen? Das Programm unserer Gottesdienste ist nämlich sorgfältig vorbereitet. Der Gottesdienst hier läuft vielleicht stärker nach irgendeinem bestimmten Programm ab als sonst ein Gottesdienst auf der Welt. Das ist hier unser Programm nur für heute. Schauen Sie sich das an. Es erfordert Tausende und Abertausende Stunden Arbeit, um ein einstündiges Programm zu erstellen. Aber unsere Hour muss eben Power haben. Um Power zu haben, braucht man einen Plan. Der Punkt ist, ja, Programm ist gut, aber es gibt eine bestimmte Herangehensweise. Selbst wenn man schwierige Entscheidungen treffen muss, kann man Menschen immer vermitteln, dass man sie liebt, dass sie einem am Herzen liegen, dass man das Beste für sie will. Das spüren Menschen. Das ist meine Hoffnung, dass wir verstehen, Menschen sind wichtiger als Sachen. Personen sind wichtiger als Programme. Kultur ist wichtiger als Vision. Jeder hat eine gute Vision. Die meisten Leute haben jedoch keine sonderlich gute Kultur. Denken Sie an die schlechteste Organisation, mit der Sie je zu tun hatten. Dann besuchen Sie Ihre Website. Höchstwahrscheinlich finden Sie dort eine eindrucksvolle Vision. Wenn man in irgendeiner Gruppierung eine Führungsrolle ausübt und so leiten will wie Jesus, dann kommt es auf die Individuen, an denen man sich widmet. Man muss die 99 verlassen, um sich den einen zu widmen. Man muss den Wert des Einzelnen zu schätzen wissen, Menschen so lieben, wie sie momentan sind, und daran denken, dass das größte Vermächtnis nicht die erreichten Ziele sind. Die sind zwar wichtig, aber noch wichtiger sind die Menschen, die man auf seinem Lebensweg berührt hat. Vater, wir danken dir und wir lieben dich und wir bitten dich im Namen Jesu für eine Ausgießung deines Geistes durch Menschen und zu Menschen. Wir lieben dich, Herr, und wir wollen weiter auf dich hören. Wir beten im Namen von Jesus. Amen.